Gemeinde, wir feiern den ersten Sonntag nach Ende Vorjahrs. Und wir feiern zugleich den Beginn der diesjährigen Allianz Gebetswoche. Ich heiße Sie herzlich willkommen und wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Für die Suchenden, Wegzeichen für die Verirrten,
mit Wasser getauft, mit dem Heiligen Geist erfüllt, mit deiner Stimme berufen, dass wir auf ihn hören und ihm folgen und dir die Ehre geben alle Zeit. Dazu hilf uns durch deinen Geist. Amen.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Römer 12 in den Versen 1 bis 3. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. Wort des lebendigen Gottes. Das Evangelium des heutigen Sonntags steht bei Matthäus im 3. Kapitel. Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagte er. Warum kommst du zu mir? Jesus antwortete, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lass uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns gemeinsam in der Stille und um den Segen des Wortes Gottes beten.
Heiliger Vater, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen.
Liebe Gemeinde, miteinander Hoffnung leben, das ist das Thema der diesjährigen Allianz Gebetswoche. Mit diesem Thema wird unser Blick nach vorne und nach oben gerichtet. In diese beiden Richtungen soll unser Sehen gehen, unser Gebet bestimmt sein und die Orientierung unserer Wanderschaft durch das Leben prägen. Zum einen geht es um unsere Zukunft, also um das, was auf uns zukommt, oder auf das, worauf wir zugehen. Wenn wir die gegenwärtigen Beobachtungen dessen, was in unserer Welt geschieht, zusammenzählen, dann kommt eine düstere Hoffnung heraus. Aber darum geht es gerade eben nicht. Unser Blick soll nach vorn und nach oben gehen. Zum anderen geht es um diejenigen, mit denen wir zukunftsorientiert leben, also um die Gemeinschaft, in die wir hineingestellt sind. Paulus schreibt im Kolosserbrief, was unsere Hoffnung ist, nämlich Christus in uns. Jesus, der auferstandene Herr, will in uns sein Leben entfalten. Er verbindet uns zu seiner Gemeinde. Wir gehen nie allein einer Zukunft entgegen. Immer ist unsere Wanderschaft von anderen mitbestimmt. Wir schauen gemeinsam nach vorn und jeder entdeckt etwas anderes und wir ergänzen uns in unseren Beobachtungen. Aber hoffentlich mündet unser Blick in dem einen und letzten ein, in Gott. Hoffnung kommt sprachlich gesehen aus dem nördlichen Bereich des Westgermanischen und hängt mit dem niederländischen Hopen oder dem englischen to hope zusammen und bedeutet etwa vor Erwartung zappeln und aufgeregt umherhüpfen. Also, was motiviert unsere Erwartung dahingehend, dass wir vor Erwartung und Freude hüpfen und ja, uns mit ihm zu freuen beginnen? Was steckt uns und andere an? Wenn ich in die Geschichte unseres Volkes zurückschaue, dann entdecke ich vor allem im vergangenen Jahrhundert zwei Extreme, die uns bis heute prägen und bestimmen. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Zukunft braun. Es gab nach außen keine Toleranz und Barmherzigkeit mehr. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, so hieß es. Wo die Heimat übermächtig wird, frisst sie sich selbst auf und zerstört sich. Hannes Wader sang in seinem Lied Vatersland dazu: hoffen wir, dass ich in allem, was ich hier über diesen Albtraum sing und schreibe, maßlos übertreibe. Hätte ich zu gern geirrt, hätte ich zu gern geirrt. Das andere Extrem kam für uns im Osten danach. Im Sozialismus wurde die Zukunft rot. Da hieß es plötzlich, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Und Kurt Demmler besang diese Zeit so: Heimat ist wie Sterben, man kommt immer drauf zurück. Ist kein Wort für den Verstand, ist kein Wort für den Versand, ist vom Herzen ein ganzes Stück. Ich finde es darum wichtig, hier an dieser Stelle die biblische Nüchternheit und den biblischen Realismus anzuzeigen. Unsere Zukunft hängt vor allem mit Gott zusammen. Darum spricht die Bibel von dem Gott der Hoffnung. Im Römerbrief Kapitel 15, Vers 13 heißt es: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. In diesem Sinne sind wir zu dieser Gebetswoche eingeladen. Miteinander Hoffnung leben. Diese Woche ist in einzelnen Unterthemen gegliedert: Hoffnung für die Gemeinde, Hoffnung für die Welt, Hoffnung für den Nächsten, Hoffnung verbreiten, Hoffnung schöpfen, Hoffnung erleben, Hoffnung bewahren, Hoffnung bringt zum Ziel. Und darum kommen wir zum heutigen Thema: Hoffnung für die Gemeinde. Welche Hoffnung haben wir für die Gemeinde, für unsere Gemeinde? Dazu ist für heute ein Wort der Bibel uns gegeben aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 28. Ich lese ein paar Verse weniger, 12 bis 16. Wir bitten aber euch, liebe Brüder, erkennet an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner den anderen Böses mit Bösen vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Es gibt in dieser Welt keine Religion, in der die Gemeinschaft eine so wichtige Rolle spielt wie im Christentum. Das ist mir bei einer unserer Gemeindereisen im Jahr 2008 auf dem Forum Romanum in Rom bewusst geworden. Das Forum Romanum war der Marktplatz der Hauptstadt Rom, Mittelpunkt des politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Lebens eines Weltreiches. Und wir gingen über dieses Forum Romanum vom Kapitol, vom Kolosseum bis zum Kapitol hoch, ein riesengroßer Platz. Und auf dem Forum Romanum befinden sich viele Tempel und Altäre. Die Römer waren religiöse Leute, sie brachten ihren Gottheiten Opfer dar. Die Altäre waren immer vor einem Altar platziert, vor einem Tempel platziert. Im Tempel selbst befand sich dann die Götterstatue im Allerheiligsten und da hatten nur die Priester Zugang. Das Volk blieb draußen. Ganz anders war es und ist es im Christentum. Als das Christentum aufkam, wählte man nicht den Tempel als Versammlungsort, sondern die Basilika. Die Basilika war ursprünglich eine Markt- oder Gerichtshalle, also ein großes Gebäude, in das viele Menschen hineingingen. Warum wählten die Christen nicht den Tempel als Versammlungsort, sondern die Basilika? Erstens, weil es für Gott keine Götterstatue geben kann. Zweitens, weil es kein Altar mehr braucht, auf dem geopfert wird, weil Jesus das vollkommene Opfer dargebracht hat. Und drittens, weil diejenigen, die zu Jesus gehören, zusammenkommen wollen, um gemeinsam Gott zu ehren, um gemeinsam auf Gottes Wort zu hören, zu beten, Gemeinschaft zu haben und das heilige Mahl zu feiern. Als die Hausgemeinden den Rahmen einer Wohnung sprengten, baute man große Gebäude, um dort zusammenzukommen, die Basiliken. Gemeinschaft spielt im Christentum eine wichtige Rolle. Zweitens, eine Gemeinschaft von Gläubigen braucht eine Leitung. Und diese Gemeindeleitung wurde vom Heiligen Geist gewählt und unter Handauflegung zu ihrem Dienst gesandt. Als Paulus und Barnabas ausgesandt wurden, passierte in der Gemeinde in Antiochien Folgendes, Apostelgeschichte 13, 2 folgende. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließ sie ziehen. Warum braucht eine Gemeinde eine Leitung? Das erklärt der Apostel Paulus im Vers 14. Es ist nur eine Auswahl, die wohl für die Gemeinde in Thessaloniki sehr gut zutraf, weil es a. unter den Christen Nachlässige gibt, also solche, die sagen, es geht schon, also oberflächlich sind. Und demzufolge gibt es auch solche, die sehr gut strukturiert sind, alles super genau nehmen, manchmal sogar bis zur Kleinkariertheit. B. Und dann schreibt Paulus von Kleinmütigen, denen immer schnell das Herz in die Hosentaschen rutscht und die zur Mutlosigkeit neigen und immer denken, Gott hat mich nicht mehr lieb. Auf der anderen Seite gibt es die Großzügigen, für die alles kein Problem ist. Sie schreiten mutig voran und sind Kämpfertypen. C. Und dann nennt Paulus die Schwachen, die nicht viel zu Wege bringen, immer keine Kraft haben und schnell verzagen. Und demgegenüber stehen die Powertypen, zu denen man immer aufschaut und die immer als Beispiel dienen. Und zwischen diesen unterschiedlichen Christen gibt es viele Zwischentypen. Dass es unterschiedliche Typen gibt, ist nicht schlimm. Schlimm wird es, wenn sich die einen gegenüber den anderen oder auf Kosten der anderen profilieren wollen. Es gibt auch in vielen Gemeinden eine Emanzipationsbewegung. Emanzipation kommt von dem lateinischen Wort emancipare. Das heißt, aus dem Mancipium geben. Unter Mancipium verstand man allgemein die Hand, die nach einem greift. Manus ist die Hand, Cabere ist ergreifen. oder die Hand, die einem aufgelegt wird. Eine Gemeindeleitung wurde bei ihrer Sendung die Hände aufgelegt. Das geschieht bis heute in jeder Ordination. Die Handauflegung war in der Antike eine in sich sprechende Geste, die verdeutlichte, der oder das gehört mir. Wenn einer ein Eigentum erwarb, egal was es war, legte er seine Hand darauf. Eigentumserwerb geschah durch Handauflegung. Und so wurde das Betreffende oder der Betreffende zum Manzipium. Dahinter stand das tiefe Wissen der antiken Welt, keiner gehört sich selber. Immer gehören wir jemand anderem. Jeder und jede steht in einem Geflecht von Beziehungen. Und es gehört zu einer wichtigen Aufgabe im Leben zu klären, wem ich gehöre. Wem bin ich hörig? Es ist eine Illusion zu meinen, dass es heute anders sei. Immer ist jemand Herr über uns und prägt oft ganz unbewusst unser Denken und unser Entscheiden. Immer gibt es Herrschaften, die über uns herrschen wollen. Das können Ideen sein, Weltanschauungen, Geld, Personen oder die Angst und vieles andere mehr. Früher, ich kenne das noch, fragte man die Kinder, wenn man wissen wollte, zu welchem Elternhaus sie gehören, wem gehörst denn du? Ja, wem gehören wir? Wenn man in sich hineinhorcht, stellt man fest, dass diese Frage gar nicht so leicht und so schnell zu beantworten ist. Auch im Neuen Testament begegnet uns die Geste der Handauflegung. Sie besagt, du gehörst Gott. Ich stelle dich in den Hoheitsbereich Gottes. Mit der Geste der Handauflegung wird Segen vermittelt und eine Zugehörigkeit markiert. Als Jesus die Kranken heilte, legte er ihnen die Hände auf. Als die 7 Diakone eingesetzt werden, wurden ihnen die Hände aufgelegt. Timotheus wird daran erinnert, dass Paulus ihm die Hand auflegte zu seinem Dienst. Wir sind Gottes Manzipium. Manus, die Hand, capere, ergreifen. Gott hat nach uns gegriffen. Er hat uns berufen und jeden in eine Aufgabe hineingestellt. Wie sollen aber so unterschiedliche Typen wie eine Gemeinde zusammengehalten werden? Dazu braucht eine Gemeinde eine Leitung, wie die Herde den Hirten. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allem. Was hat die Gemeindeleitung zu tun? Erstens, sie müssen der Gemeinde vorstehen. Davon kommt ja das Wort Kirchvorsteher. Also, wenn Gefahr droht, müssen die Kirchvorsteher als gute Hirten sich vor die Herde stellen und den Feind wehren. Zweitens, sie haben zu ermahnen. Wie oben beschrieben, die Nachlässigen, die Kleinmütigen, die Schwachen, die Kleinkarierten, die Draufgänger, die Undifferenzierten. Ermahnung heißt nicht nur Du-Du machen. Ermahnung heißt zurechtweisen, also den richtigen Ort zuweisen, aber auch trösten und tragen, also im besten Sinne des Wortes Seelsorge treiben. Und drittens, sie müssen dem Bösen wehren. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösen vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Das Böse, der Böse hat in einer Gemeinde nichts zu suchen. Was der Apostel Paulus hier im Blick auf die Gemeindeleitung schreibt, ist eine Bitte. Er bittet die Brüder und Schwestern der Gemeinde darum, dass sie ihre Gemeindeleitung achten, für sie beten und ihren Dienst annehmen. So entsteht Hoffnung. Miteinander Hoffnung leben. Mit diesem Thema der Ajangs-Gebetswoche wird unser Blick nach vorn und nach oben gerichtet. In diese beiden Richtungen soll unser Sehen gehen, unser Gebet bestimmt werden und die Orientierung unserer Wanderschaft durch das Leben prägen. Miteinander Hoffnung leben. Hoffnung für die Gemeinde Jesu. So sei es. Amen. Und der Friede Gottes, der größer und höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.